Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. Die handeln heute von großen Hoffnungen und großen Enttäuschungen. Großbaustelle, Flughafeneröffnung verschiebt sich weiter. Götterdämmerung, Griechen fürchten sich vor dem Bankrott. Und Goldgräberstimmung, Internetboom in Kalifornien. Es wird immer später mit dem neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg, der nach Willy Brandt benannt wird. Eigentlich sollte er in genau einer Woche feierlich eröffnet werden. Als dieser Termin platzte, hieß es, es werde wohl Herbst. Heute nun, 17. März 2013. Ganz, ganz sicher, verspricht Berlins Bürgermeister Wowereit, der auch dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft vorsteht. Dort habe man keine Vorwarnung von den Verantwortlichen bekommen. Nun muss einer der beiden Leiter des Projektes, Chefplaner Manfred Körtgen, gehen. Inzwischen wird schon gespottet über den Airport-Willy-Brandt-Schutz. Gret von Petersdorf.
Es ist Himmelfahrt. Doch gen Himmel bewegt sich noch lange nichts. Stattdessen gab es eine unsanfte Bodenlandung. Am 17. März im kommenden Jahr erst wird der Flughafen eröffnet.
Dies ist für viele sicherlich ein Zeitraum, der nicht einfach erklärbar ist.
In der Tat, angesichts einer Verzögerung von 9 Monaten, der Flughafen ein virtueller Ort weiterhin. Im Winter sei der Flughafen zwar technisch funktionsfähig, aber Umzug mitten im Winter, nein, das ginge nicht. Kurz vor den Osterferien ist nun der Termin. Endlich ist der Druck raus, denkt da wohl auch mancher. Die beiden Regierungschefs von Brandenburg und Berlin wirken angeschlagen. Beide sitzen im Aufsichtsrat und ahnten nichts, schimpfen politische Gegner.
Die Planungsleistung. Konsequenz Nummer eins ist, dass Matthias Platzek und Herr Wowereit ihre Aufsichtsratsfunktion niederlegen, weil sie eindeutig versagt haben.
Es war ein politischer Kampftermin, der 3. Juni, der nicht zu halten war. Und der Flughafen ist geplant gewesen mit 2,4 Milliarden Euro. Wir können jetzt schon sagen, dass die 3-Milliarden-Marke deutlich überschritten werden wird.
Das tiefe Eindringen ins Baugeschehen, das könne man nun nicht verlangen vom Aufsichtsrat, so der Ministerpräsident von Brandenburg.
Was aber ein Aufsichtsrat nicht kann, übrigens in keinem Unternehmen, er kann nicht der bessere Bauleiter sein. Er kann nicht die einzelnen technischen Abläufe sich selber, wie ich auch als Vorschlag gelesen habe, dass man selber in die Kabelkanäle doch rein sollte als Aufsichtsrat und was weiß ich nicht alles. Er kann nicht mal der bessere Controller sein. Das ist nicht die Aufgabe eines Aufsichtsrates.
Am Ende muss Chefplaner Manfred Körtgen gehen. Er war wohl überfordert, auf jeden Fall aber zu schweigsam. Es gab Kommunikationsdefizite. Ein kollektives Ignorieren der Probleme trifft es wohl auch. Vor allem beim Brandschutz. Der wäre so nie genehmigt worden, sagen die einen. Das ist nie gesagt worden, sagen die anderen. Und dann fragt keiner mehr nach, das sei typisch bei Großprojekten, sagen Experten.
In der Luftfahrt haben wir das bei 2 Flugzeugprogrammen gehabt, beim Airbus A380 und bei der Boeing 787. Es steckt ein Stück weit derselbe Mechanismus dahinter.
Der Flughafen Tegel eigentlich schon in melancholischer Abschiedsstimmung. Doch nun ist er gefordert. Genau wie der alte Flughafen Schönefeld. Die erzürnten Fluggesellschaften Lufthansa und Air Berlin wollen an ihrem neuen, ausgeweiteten Flugplänen um jeden Preis festhalten. Da müsse man eben zusammenrücken in den beiden kleinen Flughäfen. Veraltet ist der Werbeslogan schnell hin und weg. Denn es gilt nun weder hin noch weg und schnell schon gar nicht.
Heute in einem Monat wählen die Griechen zum 2. Mal innerhalb von 6 Wochen. Beim 1. Mal bekam kein Lager eine regierungsfähige Mehrheit zusammen. Nun, wenigstens gibt es seit heute eine Übergangsregierung. Ministerpräsident Pikramenos, Sie sehen ihn hier rechts im Bild, er legte heute in Athen den Amtseid ab. Aber mit dieser Übergangstruppe will der Internationale Währungsfonds überhaupt nicht erst verhandeln, sondern abwarten, was bei den Neuwahlen herauskommt. Und der IWF ist neben der EU der wichtigste Rettungsgeldgeber Griechenlands. Und fast sofort nach den Wahlen braucht der praktisch bankrotte Staat frisches Geld. Diese Unsicherheit schadet auch dem wichtigsten Wirtschaftszweig, nämlich dem Tourismus. Die Buchungen gehen zurück. Und viele Griechen selber, die fürchten das Horrorszenario, den Ausstieg aus dem Euro. Bernd Niebrügge berichtet.
Ja, es ist ganz schön eklig. Dieser Dreck, diese Plastikbecher, Tücher und Strohhalme. Diese Kinder einer Athener Grundschule lernen gerade, was es heißt, mit mehr Umweltschutz im eigenen Land, Natur und Tourismus am Leben zu halten. Hier am Strand von Glyfada, nur 10 Kilometer von Athen entfernt, genießen auch deshalb vor allem die Touristen aus Europa die schier endlosen Strände und das Wasser der Ägäis. Konstantina Kaldi und ihre Familie besitzen gleich zwei Hotels nahe des Strandes. Insgesamt 300 Betten, der Standard 4 Sterne. Aber der Pool ist ungenutzt. Die Buchungen sind in den letzten Wochen eingebrochen. Viele der Touristen haben Angst, nach Griechenland zu kommen, wegen der Ausschreitungen in 2011 und den aktuellen Unsicherheiten. Um bis zu 50% sind die Buchungen jetzt zurückgegangen. Und dabei ist hier doch alles sicher und weit entfernt von allen Problemen. Neben den ausbleibenden Gästen belasten die noch immer vergleichsweise hohen Personalkosten, eine auf 23% erhöhte Mehrwertsteuer und die neue Gebäudesteuer die Bilanz. Die Reserven scheinen aufgebraucht. Auch wir müssen nun darüber nachdenken, einen Kredit aufzunehmen. Bisher war das nie nötig. Mal sehen, was noch alles passiert. Mit Krediten versuchen landesweit die Hotelbesitzer ihr Minus zu decken. Das Geld der Banken soll aber auch den Renovierungen dienen und helfen, die Häuser den international geforderten Qualitätsstandards anzupassen. Dass nun die Engländer, die Deutschen, die Skandinavier ausbleiben, dass Kredite nur überteuert oder gar nicht zu bekommen sind, dafür, so die Branche, trage die Politik mit die größte Verantwortung. Wir haben doch bereits seit anderthalb Jahren die Schlinge um den Hals. Viele Hotels haben Kredite aufgenommen und sie brauchen noch mehr Kapital. Doch die Rekapitalisierung unserer Banken durch den EU-Rettungsfonds wird mindestens 6 Monate dauern. Dadurch könnte die Situation noch schwieriger werden. Der Verband der griechischen Tourismusunternehmen muss sich in diesen Tagen zusätzlich mit ganz anderen Schwierigkeiten und Forderungen aus dem Ausland auseinandersetzen. Wie schon zu Beginn der Reisesaison fordern jetzt auch einige ausländische Reiseagenturen Schutzklauseln, um sich für den Fall der Wiedereinführung der Drachme vor Verlusten zu schützen. Aber wie will man das denn machen? Das ist doch Unsinn. Als seriöser Geschäftsmann kann man ein solches Ansinnen nicht akzeptieren. Auch mitten in der tiefsten Krise hoffen die Hoteliers am Strand von Glyfada, dass die politische Instabilität schnell ein Ende findet. Denn eigentlich hat man hier doch alles, um Erholung zu finden und gute Geschäfte zu machen.
Zur Griechenland-Krise und der Sorge vieler Griechen vor einer Rückkehr zur Drachme nun ein Kommentar von Brigitte Abold vom Bayerischen Rundfunk.
Was die politische Elite Griechenlands zurzeit aufführt, ist bitter für die europäische Gemeinschaft. Ohne EU-Geld kämen die Hellenen nicht über den nächsten Tag. Trotzdem rangeln griechische Politiker um Macht, als drohte keine Pleite, als hätten sie alle Zeit der Welt. Die etablierten Parteien haben das Wirtschaftsdesaster angerichtet. Die radikalen Sozialisten scheinen erst mal absahnen zu wollen mit der Devise gern in der Eurozone, aber bitte ohne Sparpaket. Die logische Folge wäre Rauswurf. Eigentlich ist die Geduld der europäischen und internationalen Geldgeber längst überstrapaziert. Zu wenig geht voran. Jetzt droht Griechenland auch noch ein Engpass im Zahlungsverkehr. Aus Angst vor einer Rückkehr zur Drachme heben viele Geld von ihren Konten ab. Die Reichen haben das längst getan und rund 20 Milliarden oder mehr ins Ausland gebracht. Geld, das dem Wirtschaftskreislauf fehlt, ein Kollaps der Realwirtschaft droht, die Zeit läuft. Wenn die griechische Politik nicht endlich zur Besinnung kommt und statt Parteiengezänk nicht das große Ganze sieht, siegt zunehmend ein neuer Player, die Angst. Das Ganze könnte aus dem Ruder laufen, wenn auch Sparer anderer Krisenstaaten wie Spanien und Italien ihre Konten räumen. Um Griechenland zu stabilisieren, brauchen vor allem Unternehmen schnelle, unbürokratische Hilfen, auch aus EU-Töpfen. Die Einführung der Drachme ist längst schon kein Tabu mehr und sei es als Druckmittel gegenüber allzu sicheren griechischen Politikern, die ausschließlich auf fremde Hilfe bauen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich nach der Wahl am 17. Juni das Drama nicht weiter zuspitzt.
Brigitte Abold kommentierte. Und der Druck auf Griechenland steigt auch von anderer Seite weiter. Jetzt hat die Europäische Zentralbank einigen angeschlagenen griechischen Banken vorübergehend den Geldhahn zugedreht. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jens Riva.
Die Sorge um die Kreditwürdigkeit griechischer Banken belastete heute auch den Handel. Der DAX sackte ab und ging mit 6.309 Punkten aus dem Handel. Auch in New York schloss der Dow Jones bei 12.442 Zählern im Minus. Mehr von Stefan Wolf aus der Börse in Frankfurt.
Der vollzogene Schuldenschnitt Griechenlands entfaltet seine Nebenwirkungen. Griechische Banken gehören zu den größten Besitzern hellenischer Anleihen. Weil griechische Banken einen Großteil der durch den Schuldenschnitt erlittenen Verluste bereits abgeschrieben haben, gehen vielen Häusern jetzt die Sicherheiten aus. Sie müssen aber bei der Europäischen Zentralbank Papiere wie zum Beispiel Staatsanleihen als Pfand hinterlegen, wenn sie sich Geld von der EZB leihen wollen. Die EZB hat nun eingeräumt, dass gleich mehrere griechische Institute kein EZB-Geld mehr bekommen. Sie werden mit Notkrediten der griechischen Zentralbank am Leben gehalten. Damit haftet nicht die EZB, sondern die Regierung in Athen mit ihren ohnehin schon angespannten Staatsfinanzen für das Bankengeld.
Die Entlassung von Bundesumweltminister Röttgen durch Kanzlerin Merkel sorgt in der Union für Unruhe, aber auch für Erleichterung. CSU-Chef Seehofer rechnet nun mit einem Schub für die Energiewende. Verstärkte Kritik kommt dagegen aus dem größten CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen, dessen Vorsitzender Röttgen war. Führende CDU-Politiker wie Bundestagspräsident Lammert bedauerten die Entlassung.
Kritik aus der CDU an Merkels Führungsstil. Für manchen Parteifreund war Norbert Röttgen ein guter Umweltminister, der nun als Sündenbock für das NRW-Wahldebakel herhalten musste.
Im konkreten Fall eigentlich unter fast jedem Gesichtspunkt bedauerlich, nicht nur für ihn als unmittelbar Betroffenen, sondern auch für das Ressort und ich glaube auch für die Partei. Insofern hätte ich mir eine andere Konstellation gewünscht.
Röttgen soll uneinsichtig gewesen sein, den von Merkel nahegelegten Rücktritt abgelehnt haben. Dennoch, so fürchtet mancher, könne der brüske Rausschmiss zu noch mehr Politikverdrossenheit führen.
Wahlentscheidungen sind manchmal hart. Die Politik ist überhaupt nicht nur so ein ganz einfaches Geschäft. Manche wollen ja sich deswegen noch gar nicht politisch engagieren.
Für die Kanzlerin ist der Fall mit der Kabinettsumbildung erledigt. Sie fliegt morgen in die USA zum G8 und zum NATO-Gipfel.
Alle zwei Jahre versammeln sich die deutschen Katholiken zum sogenannten Katholikentag. Gestern wurde der 98. in Mannheim unter dem Motto »Einen neuen Aufbruch wagen« eröffnet. Neuen Schwung hätte die Kirche zweifellos nötig. In den letzten 20 Jahren sank die Zahl der Katholiken in Deutschland um 14%, die der Taufen sogar um 58%. Kein gutes Zeichen für die Zukunft der Kirche. Und die Zahl der Gottesdienstbesucher halbierte sich in den letzten 20 Jahren. Eine weltliche Firma würde bei solchen Zahlen wahrscheinlich ihr Management austauschen. Das geht bei einer Kirche natürlich nicht, aber harte Fragen über die Richtung des gewünschten Aufbruchs, die sind auch in Mannheim unvermeidlich. Thomas Stephan.
Da steht er, der Rucksack, das Zeichen für den Katholikentag, rot, prall gefüllt. Aufbruch soll er signalisieren, doch zahlreiche Gläubige in Mannheim haben anderes im Gepäck, tragen schwer an ihrer Kirche, die sich vielen ihrer Wünsche verwehrt.
Wir haben zu wenig Priester, das ist einfach ein Fakt. Und es muss eine Veränderung stattfinden, auch Öffnung zur Frau hin.
Also ganz schwer tragend, die Ökumene, dass wir da auch weiterkommen. Ne?
Die soll doch nicht ganz mit blinden Augen an uns Laien vorbeigehen. Und die Kirche wird mitgestaltet von uns Laien letztendlich. Und wir können nur hoffen, dass es besser wird.
Hören, was die Laien sagen, das hat Erzbischof Zollitsch versprochen. Er und die Deutsche Bischofskonferenz stehen aber bei vielen in der Kritik. Zu gehorsam gegenüber dem Vatikan, deshalb nicht reform- und schon gar nicht konfliktfreudig. Eine Kirche, der die Gläubigen abhanden kommen, setzt auf Glaubensermunterung.
Wir sind das Gesicht der Kirche. Wer, wenn nicht wir, können den Glauben in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in unserer Welt bezeugen? Verstecken wir uns nicht aus der Angst heraus, anderen könnte das nicht gefallen.
Aufbruch. Viele Laien buchstabieren ihn weitgehender, wollen in Diskussionsforen nicht nur reden, sondern erhoffen sich endlich Entscheidungen, Veränderungen. Doch die bleiben den Bischöfen und Rom vorbehalten. Der Katholikentag, ein Gesprächsforum, das Impulse setzen will.
Das alles hat hier seinen Platz in der Erörterung, in der ruhigen, sachlichen Erörterung. Aber es braucht dazu keinen Aufruf zum Ungehorsam.
Ungehorsam? Bei Alternativveranstaltungen etwa der Basisorganisation Wir sind Kirche wird auch darüber diskutiert. In Österreich gibt es eine Bewegung ungehorsamer Priester mit erheblichem Zulauf. Ein Teil der Gläubigen, auch hierzulande, scheint nicht weiter warten zu wollen.
Es geht um die
gleichen Rechte der Frauen in der Kirche und nicht nur im Pfarrgemeinderat und beim Putzen. Es geht um die Aufhebung des Pflichtzölibats. Es geht um eine neue Einstellung, positive Einstellung zur Sexualität. Und es geht darum, wirklich eine Frohbotschaft zu verkünden und keine Drohbotschaft.
Einen neuen Aufbruchwagen steht auf den roten Rucksäcken. Die katholische Kirche in der Krise, während die Bischöfe sich vor allem ein Glaubensfest erhoffen, hätten zahlreiche Gläubige gerne, dass ihnen die eine oder andere Last genommen würde.
In anderthalb Wochen steigt mit dem Finale des Eurovision Song Contests die größte Live-Musiksendung der Welt. 42 Länder nehmen daran teil. Mehr als 100 Millionen Menschen sitzen dann vor den Fernsehern. Eine bombastische Show mit viel Unterhaltungsmusik und Partystimmung. Aber in diesem Jahr ist alles etwas anders, denn das Austragungsland ist Aserbaidschan, eine ehemalige Sowjetrepublik im Kaukasus. Für die Logistik der ungewohnt riesigen Show heuerte man dort deutsche Firmen an. Alles soll klappen und Aserbaidschan am Ende gut dastehen, denn das Gastland gilt als wenig demokratisch im westlichen Sinn. Kein völlig unbeschwertes Umfeld für die Künstler, auch nicht für den deutschen Interpreten. Aus Baku berichtet Georg Ressle.
Um kurz vor fünf landete heute die Maschine mit der deutschen Delegation in Baku. Für Deutschlands Eurovisionshoffnung Roman Lob eine Reise in ein unbekanntes Land. Und in eine unbekannte Stadt. Baku hat sich schick gemacht für den Eurovision Song Contest. Bilder, die jeden Besucher beeindrucken. Solche Bilder wird die deutsche Delegation wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen. Zehntausende müssen dem Bauboom in der Stadt weichen, um Platz zu machen für den neuen Glanz von Aserbaidschans Hauptstadt. Jahrzehntelang haben die Menschen hier gelebt, jetzt wissen sie nicht wohin. Entschädigungen bekommen sie keine. Diese Aufnahmen haben wir vor ein paar Tagen gemacht, nur ein paar Kilometer entfernt von der Crystal Hall, wo der Eurovision Song Contest stattfindet. Gebaut von einem deutschen Unternehmen innerhalb von nur 8 Monaten. Dass die Regierung von Aserbaidschan es mit den Menschenrechten nicht so genau nimmt, kümmert hier weniger. Und auch nicht, dass die Familie des Präsidenten persönlich mitverdient haben soll am Bau der Halle.
Nein, das hat hier eigentlich keine Rolle gespielt, weil wir uns hier um einen Auftrag beworben haben. Den haben wir im Wettbewerb gewonnen. Und ich glaube, dass wir uns hier von der rein technischen Seite durchgesetzt haben mit unserem Konzept. Also das hat für uns hier keine Rolle gespielt.
Und nicht nur die Halle. Fast alles, was die große Show braucht, kommt aus Deutschland. Insgesamt rollten 2 Züge mit 100 Containern nach Aserbaidschan. Der Eurovision Song Contest made in Germany. Jede Kamera, jedes Kabel hat die lange Reise aus Deutschland hinter sich. Bei den Proben wird Deutsch gesprochen. Über 800 Mitarbeiter der Firma Brainpool organisieren den Eurovision Song Contest. Denkt da jemand an Menschenrechte?
Wir machen hier die Show. Die Show liefert eine Bühne dafür, dass diese Themen diskutiert werden. Insofern hat es auch einen Effekt auf die politische Diskussion. Aber die Veranstaltung selber ist eine Show. Wir zeigen Künstler auf der Bühne, machen eine Unterhaltungsshow. Wenn die dazu dient, dass drumherum politische Diskussionen entstehen, ist das nicht schädlich.
Politische Diskussionen um die Versammlungsfreiheit zum Beispiel. Anfang der Woche wurde in Baku eine Demonstration der Opposition gewaltsam aufgelöst, mehrere Teilnehmer festgenommen. Keine Ausnahme, solche Versammlungen werden in Baku regelmäßig verboten. Ein gutes Dutzend politischer Gefangener sitzt in Aserbaidschan hinter Gittern. Oder politische Diskussionen um diesen Mann, Ilham Aliyev, der Präsident Aserbaidschans. An die Macht gekommen durch massiven Wahlbetrug, regiert er das Land seit fast 10 Jahren autoritär. Die Opposition keine Chance. Ein Thema für die große Show.
Der Eurovision Song Contest bietet eine große Bühne. Er bietet eine Bühne den Sängern, die hier auftreten. Er bietet eine Bühne dem Land oder dem Sender, der sich darstellt. Und die Opposition nutzt es auch als Bühne, um ihre Position darzustellen. Der Eurovision Song Contest hat sozusagen ein sehr großes Herz.
In der Crystal Hall wird zurzeit jeden Tag geprobt. Am nächsten Samstag steigt das große Finale. Danach wird sich wahrscheinlich kaum noch jemand für das Land am Kaspischen Meer interessieren.
Eigentlich gilt das westafrikanische Mali als gelungenes Beispiel dafür, dass Demokratie auch in dieser Region möglich ist, trotz Armut und Unterentwicklung. Doch dann begehrten Anfang des Jahres im Norden die Tuareg gegen die Regierung auf und 2 Monate später putschte das Militär den Präsidenten Touré aus dem Amt. Seitdem ist es vorbei mit dem Frieden in Mali. Vor allem im Norden, wo die aufständischen Tuareg gemeinsam mit Islamisten die Kontrolle übernommen haben und Tausende in die Flucht treiben. Das Land ist im Umbruch, aber es ist nicht ohne Hoffnung, wie Arnim Staudt berichtet.
Wir fahren über den Niger nach Bamako in die Hauptstadt von Mali. Auf den ersten Blick erinnert nichts an den Militärputsch und die blutigen Kämpfe Anfang Mai. Viele Menschen hier sind wütend, aber nicht auf die Putschisten. Der Militärputsch war gut für Mali, denn unsere Regierung, das war ein unfähiges und skrupelloses Regime ohne jede Würde. Die haben völlig versagt. Kaum jemand in Bamako weint dem alten Regime eine Träne nach. Aber werden die Militärs es besser machen? Wir haben uns 2 Wochen lang bemüht um ein Interview mit Hauptmann Sanogo, dem Führer des Militärputsches. Der erste Termin ist geplatzt. Doch diesmal gewährt uns Sanogo eine Audienz. Genau 15 Minuten. Halten Sie die Demokratie in Mali für gescheitert? Es gab keine Demokratie. Das war eine leere Hülle. Der Präsident belügt sein Volk. Eine Demokratie, wo der Funktionär reicher ist als der Wirtschaftsboss. Eine Demokratie, wo der Premierminister öffentliches Geld abzweigt für sich selbst. Eine Demokratie, wo man einen Politiker bezahlen muss, um in die Armee zu kommen. Das ist doch keine Demokratie. Auch diese Menschen sind überzeugt, dass die gewählte Regierung versagt hat. Vertreter des Nordens, der erobert wurde von Tuareg-Rebellen und Islamisten. Die Tuareg sind im Norden nur eine Minderheit und keiner hier will einen unabhängigen Tuareg-Staat oder einen islamistischen Staat. Die Rebellen kommen mit Ideen, die in meiner Heimat Timbuktu völlig fremd sind. Fremd in der Lebensart, fremd in der Religion und in der Art des Denkens. Und wie alle anderen hier, so will auch dieser Mann den Norden zurückerobern. Die Eindringlinge haben ein Gebiet erobert, größer als Deutschland. Für die Islamisten unter ihnen eine riesige Basis für Angriffe auch auf die Nachbarländer. Keiner in Mali glaubt, dass die schwer bewaffneten Rebellen den Norden wieder verlassen werden ohne Krieg. Wir erwägen alle möglichen Lösungen. Wir haben einen Übergangspräsidenten und einen Übergangspremierminister. Ich werde die ihre Arbeit machen lassen. Und wenn die Übergangsregierung die Armee braucht, dann sind wir da. Wir haben geschworen, dieses Land zu verteidigen, und das werden wir tun, bis zum Tod des letzten Soldaten. Ohne internationale Unterstützung aber kann Malis Armee einen Krieg nicht gewinnen. In ein paar Tagen läuft die Amtszeit des Übergangspräsidenten ab. Hauptmann Sanogo will auch danach Verantwortung übernehmen. Was das heißt? Wahrscheinlich wird er bestimmen, wer Präsident wird. Oder will er selbst Präsident werden?
Schwerer Schlag für das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim. Der kriselnde Autobauer will das Erfolgsmodell Astra billiger im Ausland produzieren. Noch einmal die Kurznachrichten mit Jens Rieber.
Wie der Konzern mitteilte, wird die Astra-Produktion 2015 vom Stammwerk Rüsselsheim komplett an Standort in Polen und Großbritannien verlagert. Die britischen Mitarbeiter hatten einem neuen Tarifvertrag zugestimmt, der offenbar einen Lohnverzicht enthält. Opel erklärte, Rüsselsheim solle dennoch voll ausgelastet bleiben. Ob die Entscheidung Auswirkungen auf andere deutsche Standorte, vor allem das Bochumer Werk, haben wird, ließ das Unternehmen offen. Am Abend hat die Polizei in Frankfurt am Main ein Zeltlager von Aktivisten der sogenannten Blockupy-Bewegung vor dem Rathaus geräumt. Mehrere Teilnehmer wurden abgeführt. Zuvor hatten Hunderte friedlich gegen die ihrer Ansicht nach bestehende Einschränkung von Grundrechten demonstriert. Ursprünglich hatte die Blockupy-Bewegung zu mehreren Protestaktionen gegen Kapitalismus und Krisenpolitik der EU aufgerufen. Gerichte genehmigten aber nur eine Kundgebung am kommenden Samstag. Bundesfinanzminister Schäuble ist heute in Aachen mit dem internationalen Karlspreis geehrt worden. Der 69-Jährige erhält die Auszeichnung für seine Verdienste um die europäische Einigung. Schäuble zähle zu den wenigen noch aktiven Politikern, die an den bedeutenden Integrationsschritten seit den 1980er Jahren mitgewirkt hätten, so die Begründung des Direktoriums. In seiner Laudatio würdigte Eurogruppenchef Juncker Schäuble als deutschen und europäischen Patrioten. Jos-Wein Ziel wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der 37-Jährige übernimmt den Trainerjob von Jos Luhukay. Der wird künftig Hertha BSC Berlin betreuen und tritt damit die Nachfolge von Otto Rehhagel an.
28 könnte dieses Jahr die Glückszahl von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sein. Vor 3 Tagen wurde er 28 Jahre alt, erhält 28% an seinem eigenen Unternehmen. Und falls der Börsengang morgen dessen Wert auf 100 Milliarden Dollar schießen lässt, dann wäre Zuckerberg um 28 Milliarden Dollar reicher. Gerade eben gab Facebook auch bekannt, diese Pläne könnten klappen. Eine einzelne Aktie soll 38 Dollar kosten. Damit geht Zuckerbergs Gesamtrechnung wohl auf. Das soziale Netzwerk beflügelt mit solchen Zahlen die Träume vieler junger Leute mit Geschäftsideen. Zwar hat die Internetbranche schon mehrmals Boom und Crash erlebt, aber das schreckt die Unternehmensgründer und Gründerinnen im sogenannten Silicon Valley nicht. Klaus Scherer stellt einige Bewohner dieses gelobten Landes der digitalen Revolution vor.
Radio schreibt man hier ohne A und Musik schaltet man durch. Vom Laptop etwa aufs Smartphone. Eine von vielen Kreativfirmen in San Francisco. Viele Ideen, noch wenig Geld, aber mit etwas Glück finanzstarke Förderer. Andere Neufirmen residieren hoch über der Stadt, wie diese Jungunternehmer, wohnen und arbeiten im Designerhaus. Internationale Kunstprojekte schieben sie an. Unter den wechselnden Wohngenossen ist auch mal ein College-Abbrecher mit 100.000 Dollar Stipendium. Scheitern und Heldentum. Jeder trägt hier seinen Teil der Miete, sagt einer der Gründer. Schwieriger war es, den Vermieter dazu zu bringen und sein Haus zu überlassen. Der Branchenabsturz vor Jahren ist vergessen. Silicon Valley, sagen Kenner, boomt wieder. Mit Zulauf von Pionieren aus aller Welt, den Erfolg von Apple, Google oder Facebook vor Augen, die auch mal klein anfingen, bevor sie für Milliarden gehandelt wurden. Und wie damals beginnen manche in der Garage, zwischen Regalen, Schlafplatz und Computer. Die Tüftler hier wollen anderen Firmen bei ihrer Entscheidungsfindung helfen. Intelligenz der Internetgemeinde statt teurer Berater und Analysten, das sei die Zukunft.
Man spürt eine unglaubliche Aufbruchstimmung hier. Man merkt wirklich, dass wir sozusagen an der Schwelle von was Großem Neuen sind und eine ganz neue Klasse von Unternehmen momentan hier entstehen, die, glaube ich, unsere Gesellschaft komplett auf den Kopf stellen werden.
Über 30.000 solcher Startups seien allein im letzten Jahr gefördert worden, sagt er. Die Abfolge ist immer gleich. Man stellt in der Branche sein neues Produkt vor, dann sucht man Geldgeber, die daran glauben, dass die Idee sich in Netzwerken verbreiten lässt. Denn nichts ist wichtiger als schnelles Wachstum. Im Silicon Valley vertrauen wir aber auch einander. Wir teilen Ideen, Geld und Netzwerke und haben keine Angst, etwas auszuprobieren und zu scheitern. Das gehört hier dazu.
Es geht erstmal nicht um finanziellen Erfolg. Wenn das so wäre, dann würden die meisten Entrepreneure oder Gründer nicht Gründer werden, weil durchschnittlich der finanzielle Erfolg sicherlich sehr viel geringer ist, als wenn man einen Job nehmen würde. Das heißt, das, was die Gründer hauptsächlich treibt, ist die Möglichkeit, die Welt zu verändern.
Dass sie sich verändert, ist sicher, heißt es hier. Die Frage ist, wohin genau und ob es diesmal ohne Absturz gelingt.
Zum Schluss noch eine schöne Nachricht aus Griechenland. Im alten Stadion von Athen wurde heute das Olympische Feuer feierlich an die Briten übergeben. In London beginnen nämlich in 10 Wochen die Spiele. Die Fackel übernahm Prinzessin Anne, die selbst einmal als Reiterin um olympisches Gold kämpfte. Leider regnete es bei der Zeremonie, man konnte das jetzt nicht so genau sehen. Aber bei uns wird es morgen auch von Westen her nass, dafür aber auch wärmer. Details jetzt im Anschluss von Sven Plöger. Die nächsten Nachrichten bringt dann die Tagesschau um 0:20 Uhr. Das waren die Tagesthemen von heute. Ihnen noch einen guten restlichen Abend.